Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
So, was soll es denn sein?
Kaffee zum Mitnehmen, bitte.
To go, ja? Was denn für einer?
Ganz normalen Kaffee.
Wir haben so ein Tagesangebot. Das wäre der Maroccino. Da gibt es dann für 2 Euro extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles rausgemacht, alles bio.
Ich nehme trotzdem, glaube ich, nur den Kaffee.
6 Jahre ist diese Berliner Odyssee eines jungen Mannes her. Tom Schilling wollte in Jan-Ole Gersters Debütfilm Oh Boy einfach nur eine Tasse Kaffee haben. Ein Berlin-Film ist dabei entstanden, lakonisch und mittlerweile kultig, ausgezeichnet mit 6 deutschen Filmpreisen. Danach war es lange still um Jan-Ole Gerster, doch jetzt ist er zurück mit Lara.
Die pensionierte Beamtin Lara wird 60 Jahre alt und genau an ihrem Geburtstag gibt ihr Sohn, der Pianist Viktor, ein Konzert. Aber Lara ist nicht eingeladen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist seit Jahren angespannt. Kurzerhand kauft Lara aber eine Handvoll Restkarten und verteilt sie an alte Bekannte.
Ja, Lara, eigentlich müsste ich Ihnen ja was schenken. Also dir was schenken.
Aber das ist doch gerade die Idee. Ich habe 59 Geburtstage hinter mir. Ich möchte endlich mal was anders machen. Wir gehen zusammen in dieses schöne Konzert und dann gehen wir was trinken.
Enttäuschte Erwartungen, gescheiterte Ambitionen und vor allem Kontrollwahn prägen Laras Leben. Einen Tag lang folgen wir dieser Frau, die recht rücksichtslos anderen ihren Rhythmus vorgibt und aufdrängt, so wie hier diesem unbekannten Klavierschüler, den sie ganz zufällig in einer Musikschule antrifft.
Gut, und weiter. Tempo, 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 ja. La 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 la. Ist doch nicht so schwer.
Willst du das beim Vorspiel auch so machen? Einfach aufhören? Das wird sehr peinlich für alle Beteiligten. Wenn du da so von Note zu Note stolperst. Kein Biss, kein Ehrgeiz, deine armen Eltern.
Nächste Woche kommt der großartige Film Lara von Jan-Ole Gerster in unsere Kinos. Und vor der Sendung hat mich der Regisseur besucht. Und nun ja, die erste Frage lag bei so einer verbissenen Hauptfigur irgendwie auf der Hand.
Würden Sie sich als ambitionsgetriebenen Regisseur bezeichnen?
Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Und ich weiß nicht, ob mir das immer so gelingt, aber ich habe hohe Ansprüche, um direkt mal eine Brücke zu schlagen zu unserer Hauptdarstellerin. Lara, die ja auch an diesen Ansprüchen sogar scheitert und ins Straucheln gerät, zumindest damals, als es darum ging, sich zu entscheiden, ob sie den Weg geht oder nicht. Und irgendwie war das schon auch ein Anknüpfungspunkt für mich an die Geschichte, dass ich irgendwie doch viel mit diesem Thema anfangen konnte und mich interessiert hat, wie diese Frau damit umgeht, dass sie sich eben anders entschieden hat.
Nur ist das eine Geschichte, die Sie jetzt nicht genuin selbst entwickelt haben. Sie haben sie gefunden in einem Drehbuch eines slowenischen Autors, Blaž Kutin.
Ja.
Was hat Sie sofort an dieser Geschichte, die ja im Schubladenfach bei ihm lag jahrelang und eigentlich irgendwie vergessen war, was hat Sie an dieser Geschichte fasziniert?
Ja, also Blaž hat das Drehbuch tatsächlich vor langer Zeit begonnen, dann auch ein paar Jahre daran rumentwickelt und irgendwie wollte es niemand machen, was sich mir nicht so richtig erschlossen hat, weil ich hatte gleich den Eindruck, dass ich da einen Treffer gelandet hatte, weil so oft hat man das nicht, dass man ein Drehbuch liest, von dem man glaubt, ah, das hätte ich gerne selber geschrieben und man merkt so richtig, wie sich so eine Anspannung löst, ein bisschen wie man sich so einen Lottogewinn vorstellt und was es dann war, was mich so richtig bewegt und auch betroffen hat, das musste ich dann so beim zweiten, dritten Lesen auch ergründen. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass ich oft um die Frage kreise, ob ich auch wirklich das Leben lebe, was ich gerne leben würde. Ich tue es, aber es war auch nicht immer so. Man kommt immer mal wieder ins Zweifeln und ins Grübeln und stellt die Dinge in Frage, die man so fieberhaft betreibt und dem man so intensiv nachgeht und so viel Lebenszeit widmet. Und Lara, die Geschichte von Lara erzählt das auf so eine herrlich beiläufige Weise. Also es spielt wieder an einem Tag und erzählt aber so eine ganz große Geschichte in Form einer ganz kleinen Geschichte und das ist eigentlich etwas, worauf ich eh auch immer sehr stark reagiere und darüber hinaus interessieren mich Menschen mit ausgeprägten Leidenschaften und dementsprechend tragisch finde ich das auch, wenn man diese Leidenschaften nicht ausleben kann. Es ist ein bisschen wie eine unerwiderte Liebe.
Sie sagen, die Geschichte der Film spielt an einem Tag. Es ist ja nicht irgendein Tag. Es ist Laras 60. Geburtstag. Wir lernen sie an diesem Tag kennen. Eine Frau, die am Fenster steht, es aufmacht, es sich aber dann doch kurzfristig anders überlegen muss, weil es an der Tür klingelt. Sie möchte nämlich springen. Wie würden Sie denn den Zustand dieser Figur ganz am Beginn des Films beschreiben?
Ja, es gibt im Laufe der Geschichte immer wieder Indizien dafür, dass das alles schon eine gewisse Vorgeschichte hat, dass es nicht so richtig gut um die Figur bestellt ist. Sie ist ja sehr früh im Ruhestand, ihr Sohn scheint ausgezogen zu sein, meldet sich seit geraumer Zeit nicht mehr. Eigentlich hat sie Grund zur Annahme, dass dieses Konzert natürlich zu ihren Ehren gespielt wird, weil es kann eigentlich gar kein Zufall sein, dass es an ihrem 60. Geburtstag stattfindet. Aber niemand meldet sich bei ihr und geht auch nicht ans Telefon, wenn sie anruft. Und da erhärtet sich, glaube ich, in ihr ein Verdacht. Dem geht sie jetzt nach und versucht, glaube ich, den ganzen Tag doch irgendwie noch die Kontrolle über ihr Leben, aber auch die Beziehung zu ihrem Kind aufrecht zu erhalten, und die Dinge entgleiten ihr mehr und mehr.
Dieses Verhältnis zu Viktor, ihrem Sohn, der ein Konzertpianist geworden ist, mit großen auch Ambitionen, er komponiert selber, er möchte dieses selbst komponierte Stück zum ersten Mal aufführen. Das versucht der Film in einer, ja, in einer Art Reihe von Begegnungen zu ergründen. Aber sie, hatte ich jedenfalls das Gefühl, versuchen nicht wirklich zu groß zu psychologisieren, wie Lara das geworden ist, was sie ist. Es ergibt sich aus dieser Art von Gespräch. Und ich würde gerne über eine Szene sprechen, die das so schön gefasst hat. Das ist der Moment, wo Lara an ihre alte Musikschule geht und da sitzt ein kleiner Junge am Klavier. Der Lehrer ist gerade rauchend. Eigentlich will sie ihn treffen. Und dann sagt sie, ja, wenn du schon hier sitzt, dann spiel mal etwas. Und dann spielt er und sie fängt an zu klatschen und ihm den Rhythmus vorzugeben. Und ohne, dass der Viktor da ist, weil das ist ja gar nicht so, und sehen wir trotzdem die Mutter und den Sohn, wie das einmal war. Ist das Laras Problem, dass sie anderen Menschen einen Rhythmus aufdrängen wollte, den sie selber irgendwie nicht spielen wollte, konnte?
Ja, die Szene zeigt natürlich Blaschs Talent als Autor, weil sie ist natürlich, hat natürlich die Qualität einer Rückblende, aber ist in Wahrheit keine. Aber es fällt einem auch nicht so schwer, da sich dann vorzustellen, wie das womöglich mit ihrem eigenen Sohn ausgesehen hat damals. Und ja, ich glaube, Lara ist, wenn die Pferde so mit ihr durchgehen, schon ein recht übergriffiger Mensch, wie man in dieser Szene auch erfährt. Und ich weiß nicht, wie es mit anderen Menschen ist. Man erfährt ja auch ein bisschen was über ihr Berufsleben in der Behörde. Ja, also ich habe tatsächlich mit Corinna nicht so sehr versucht, die Figur zu psychologisieren, wie du es gerade gesagt hast. Corinna kommt vom Theater. Ihr reicht, was der Text vorgibt, und vertraut darauf, dass alles, was gesagt werden muss, auch in diesem Text steht. Und das ist eine Herangehensweise, ja, die mir auch liegt und die mir gefällt. Und wir haben uns dann einfach mit dem beschäftigt, was das Drehbuch hergibt. Das war zum Glück viel. Und ja, also ich, was du sagst, dass sie anderen einen Rhythmus vorgibt, sie ist übergriffig, so würde ich sie beschreiben. Als eine Frau, die, wenn das Temperament mit ihr durchgeht, doch irgendwie sehr zwanghaft und übergriffig sein kann.
Sie ist auch als Kinofigur, vor allem fürs deutsche Kino, ein bisschen eine Ausnahme, weil sie natürlich auch unsympathisch ist. Und man legt da schon sehr viel Wert drauf im deutschen Kino, dass die Hauptfigur zumindest sehr sympathisch ist. Also wie faszinierend ist das dann für einen Regisseur, gerade so eine Figur, die ja in jeder Szene präsent ist, dann zu verfolgen über einen Film? Und wie sehr muss man widerstehen, zu sagen, ja, so ein bisschen Sympathie muss ich hier doch noch überhelfen.
Das ist natürlich der eigentliche Reiz an dieser Figur, dass sie widersprüchlich ist, dass sie hin und wieder ein bisschen manipulativ und niederträchtig ist, dass sie nicht sehr zugänglich ist, und trotzdem war die große Herausforderung natürlich, den Schmerz und die Verletztheit und auch die Enttäuschung dieses Menschen sichtbar zu machen. Und ja, also ich finde oder erfasse das Kino so auf, dass es doch irgendwie immer wieder darum geht, irgendwie das zu ergründen, was uns als Menschen ausmacht. Und das kann eben nicht nur bedeuten, dass es immer nur um sympathische Figuren gehen kann. Ich glaube aber auch, dass man diese Zugänge irgendwie schaffen und erzählen muss, um einer Figur nahe zu kommen. Und das war der Anspruch, den wir an die Geschichte hatten.
Corinna Harfouch spielt Lara, sie ist Lara. Es ist ein gigantischer Auftritt. Warum ist sie die perfekte Lara?
Also sie ist die perfekte Lara für mich persönlich gewesen. So langsam kristallisiert sich heraus, dass das auch andere so sehen, weil sie bekommt ein ganz gutes Feedback für diese Rolle. Ich habe sie vor vielen Jahren im Theater gesehen, in einer Inszenierung von Jürgen Gosch, Die Möwe. Da spielt sie übrigens auch schon eine leicht narzisstisch gestörte Mutter, die sich an ihrem armen Sohn abarbeitet, der, glaube ich, Schriftsteller werden möchte oder Stückeschreiber. Und da hatte ich so eine regelrechte Corinna-Erleuchtung. Ich saß da relativ weit vorne in der 5. Reihe und dachte, das ist der absolute Wahnsinn, was diese Frau macht. Ich kannte sie natürlich schon jahrzehntelang aus Kino und Fernsehen, aber da war ich verzaubert. Und da entstand der Wunsch, irgendwann mal mit Corinna Harfouch zu arbeiten. Und als mir dann dieses Drehbuch in die Hände fiel, war das eigentlich schon so ab Seite 1 oder 2, war das klar. Da erschien sie vor meinem geistigen Auge als Lara. Und dann war ich auch nicht mehr davon abzubringen. Das fast so ein bisschen von ihrer Zusage abhängig gemacht, ob ich den Film mache oder nicht. Also vielleicht war ich da auch ein bisschen zu rigoros, wie so ein trotziges Kind. Ich will das nur mit Corinna machen. Aber es kam auch gar nicht zum Äußersten, weil Corinna hat das Buch dann bekommen. Ich habe sie über die üblichen Wege zukommen lassen, habe noch einen netten Brief dazu geschrieben und dann haben wir uns getroffen. Und am Ende dieses Tages oder am Ende dieses Treffens war dann klar, dass wir das zusammen machen.
Der Film spielt fast ausschließlich in West-Berlin. Das Konzert findet auch in der City West statt. Wie wichtig war Ihnen das? Weil ich hatte das Gefühl, dass die Locations schon auch sehr viel an sich über Lara und ihre Umwelt aussagen. Aber nicht nur.
Ja, der Film spielt in Charlottenburg. Es war trotzdem wichtig, dass sie da nicht so mittendrin wohnt, sondern dass das etwas ist, was sie auch so ansteuert und auch eine kleine Strecke zurücklegen muss. Wir haben ihre Wohnung quasi am Hansaplatz gefunden.
Im Oskar-Niemeyer-Hochhaus.
Im Oskar-Niemeyer-Hochhaus. Also. Und ich habe eigentlich so die kleine Stadt in der großen gesucht. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann war schon klar, dass das jetzt kein Film für so ein Graffiti-Kreuzberg ist. Und ich habe eigentlich eher nach so einem bildungsbürgerlichen Ambiente und einem fast bundesrepublikanischem Flair gesucht. Orte, die so ein bisschen stehen geblieben sind, die das Zeitlose, was die Geschichte meiner Meinung nach mitgebracht hat, auch so ein bisschen unterstreichen. Naturgemäß hat sich der Osten natürlich viel stärker gewandelt als der Westen, wo es dann eben so Orte gibt wie die Paris-Bar, das Rogatski, das Theater des Westens und so Orte, die einfach ja immer noch so aussehen wie vor 20, 30 Jahren, auch wenn sich da natürlich auch gerade viel tut. Aber dennoch hat es immer noch diesen ganz besonderen eigenen Flair.
Ich hatte das Gefühl, dass die Architektur gerade dieser Orte in Berlin auch so ein bisschen die Architektur des Films vorgibt. Also das Oskar-Niemeyer-Hochhaus habe ich jetzt nicht ohne Grund nochmal genannt. Allein, weil ich mir vorkam, dass Lara selbst so eine Art ja, Bauhausprojekt, sehr rational, effektiv, streng mit sich selbst, streng mit der Umwelt. Aber auch die Bildgestaltung ist es. Ne? Das Bild ist schon da, dann kommt Lara erst rein. Das unterscheidet sehr stark die Art und Weise, wie sie mit Bildern in Oh Boy gearbeitet haben.
Ich glaube, da sind zwei Dinge zusammengekommen. Ich habe irgendwie doch als Filmemacher die Sehnsucht irgendwie nach Purismus, schlichter Schönheit. Also ich mag es nicht, wenn sich so unmotiviert die Kamera von links nach rechts bewegt. Und irgendwie suche ich doch so eine Klarheit in den Bildern. Vor allen Dingen in einer Zeit, wo doch mit der Kamera alles möglich ist und jeder Werbespot eine entfesselte, bewegte Kamera hat, ist so mein Anspruch an Bildsprache doch etwas, was wieder so in so eine Reduktion geht und das passte eben sehr gut zur Figur, die, wie du schon sagtest, natürlich auch so eine Strenge mit sich bringt und auch irgendwie gefangen ist so in ihrer Sicht auf die Dinge und deswegen ging das ganz gut zusammen mit unserer Idee, den Film in statischen Bildern zu erzählen, die Kamera eigentlich nie zu bewegen und somit so eine hermetische, ja fast abgeriegelte Welt zu erzählen, was glaube ich, dem Film ganz gut tut, aber für nicht alle immer von Vorteil war oder für Begeisterung gesorgt. Das heißt zum Beispiel für die Schauspieler, dass die Kamera keinen Impulsen folgen kann. Ne? Also man setzt damit natürlich auch klare Grenzen, indem man sich so bewegen kann als Schauspieler, aber auch das hat irgendwann gut funktioniert, weil Grenzen auferlegen ja manchmal der Kreativität ganz gut tut. Ja? Und wenn man dann erstmal so die Spielregeln festgelegt hat, dann macht es auch Spaß, darin Lösungen zu finden.
Sie erzeugen damit aber auch das Bild eines Milieus. Wir haben hier die klassische Musik, wir haben West-Berlin, Bürgertum. Macht sich Lara der Film über das Bürgertum lustig und die Codes dieses Milieus oder ist es selber Teil dieses Milieus?
Weder noch. Ich würde sagen, es handelt von einer Frau, die gerne sich in diesem Milieu bewegen würde. Ja, sie ist nun mal Beamtin geworden und hat sich ganz anders entschieden, aber sie würde doch, glaube ich, gerne sich in dieser Welt bewegen und sucht sie halt auch irgendwie immer wieder auf. Ich glaube nicht, dass wir ein denunziatorischen Blick auf diese Welt haben, das würde ich mir gar nicht anmaßen und soweit kenne ich mich, so gut kenne ich mich dann eben auch in dieser Welt nicht aus, als dass ich da irgendwelche Kommentare machen könnte in die eine oder andere Richtung. Seit geraumer Zeit entdecke ich die klassische Musik mehr und mehr für mich, bin aber weit davon entfernt, so ein Experte auf dem Gebiet zu sein. Aber der Film war eine ganz gute Möglichkeit, um mich da so ein bisschen mehr reinzubegeben, zu recherchieren. Ich bin viel in Konzerten gewesen, habe auch die Darsteller mitgenommen, wir haben mit Musikern gesprochen, wir haben mit Pianisten über Werdegänge und so gesprochen. Aber wie gesagt, ich glaube, um da irgendwie da auch einen ironischen Blick drauf zu werfen, müsste man eigentlich viel mehr und viel gefestigter in dieser Welt unterwegs sein, weil diese Codes, die du ansprichst, die sind mir alle gar nicht so richtig bewusst.
Lara von Jan-Ole Gerster ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Davor war der Regisseur unser Gast. Vielen Dank.
Danke.
Top 5.
Lara, die Konzertpianistin, die keine wurde, ist nur die neueste Figur in einer ganzen Reihe von bekannter filmischer Klavierspieler. Wie das Kino von Klavierspielern erzählt und welches ambivalente Verhältnis diese zu ihrem Instrument entwickeln, das hat Hartwig Tegeler in seiner Top-5-Kolumne zusammengetragen.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Dir gefällt das Klavier, hä? Willst du lernen, wie man das spielt? Ich bringe es dir bei.
Die Noten stehen auf dem Papier, aber nicht das Gefühl, die Emotion, die kommt von mir.
Du darfst der Emotion nicht alles opfern. Es ist eine Frage der Balance.
Lust auf den Film?
Platz 5. Die fabelhaften Baker Boys von Steve Clovis, 1989.
Und dann der Kreis um das Klavier herum. Der Ballhauskreis. Oder besser die Frage, die sich dem Kameramann Michael Ballhaus stellte. Wie können Kinobilder die Attraktion emotional, erotisch, sexuell spürbar machen, die zwischen dem Pianisten und der Sängerin entflammt ist? Dazu bedurfte es der wunderschönen Michelle Pfeiffer auf dem Klavier singend. Langsam scheint die Kamera die Frau im roten Kleid wie in einer Liebkosung zu streicheln und fängt an, den Flügel zu umrunden, an dessen Tasten Jeff Bridges sitzt und spielt. Die Kamerabewegung, die Musik, der Blick der Frau und des Mannes, sie geraten zur Einheit und das Ganze wird zu einer vollkommenen erotischen Verschmelzung. Und das Klavier zu deren Medium.
Wilson, darf ich dir deinen neuen Pianisten vorstellen? Ray Charles.
Ray Charles.
Platz 4, Ray von Taylor Hackford, 2004.
Die blinde Sensation. Oh.
Von der Erblindung des 7-Jährigen über die Anfänge als blinder Bandpianist, den großen Nummer-1-Hit-Erfolgen, tief hinab dann in die Hölle der Heroinabhängigkeit, bis zum Entzug und dem mühevollen Clean-Werden. Und immer der Kampf um den eigenen authentischen Ausdruck als Musiker. Keine Kopie von den anderen Größen des Rhythm and Blues werden.
Ich frage mich die ganze Zeit, wie der echte Ray Charles klingt.
Ray Charles, wer ist das?
Niemand, wenn Sie das nicht wissen.
Das Klavier ist für diesen Pianisten Ray Charles, der zum Hohepriester des Soul wurde, die Rettung vor der Hölle der Blindheit.
Weißt du, wie es ist, blind zu werden? Und immer hast du Angst vor der Dunkelheit. Und jeden Tag betest du für ein bisschen Licht, aber du kriegst gar nichts.
Aber die Dämonen der Dunkelheit, der Sucht, der Vergangenheit, die kann auch das wunderbare Spiel an den Tasten nur für kurze Zeit verjagen.
Platz 3. Shine, der Weg ins Licht von Scott Hicks, 1996.
Sehr ambivalent das Verhältnis des australischen Pianisten David Halfgott, genial gespielt von Geoffrey Rush, zu seinem Instrument. Denn das Wunderkind leidet unter seinem Vater, der David terrorisiert mit seinen traumatischen Erinnerungen an den Verlust der Familie im Holocaust.
Du bist ein glücklicher Mensch. Mein Vater hat mir nie Musik erlaubt.
Ich weiß.
Du bist wirklich ein glücklicher Mensch. Sag es.
Ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Soll ich dir jetzt was vorspielen?
Die Musik als Qual, das Klavier als Terrorinstrument.
Niemand ist so verrückt, sich an Rachmaninows Drittes zu wagen.
Bin ich verrückt genug, Professor? Verrückt genug?
Es wird Jahre, auch lange Zeit in der Psychiatrie brauchen, bis dieser geniale Pianist zu sich und seinem Instrument zurückfinden wird und den Vater, der real oder imaginiert beim Spiel immer hinter ihm stand, wegzuschicken. Eine quälende Form der Lebenstherapie.
Wovon leben Sie?
Ich war Pianist.
Pianist.
Platz 2, der Pianist von Roman Polanski, 2002.
Der jüdische Musiker kann den Deportationen in die Konzentrationslager entkommen. In einer Wohnung in Warschau wird er von polnischen Widerstandskämpfern versteckt.
Ich werde Sie einschließen. Niemand weiß, dass Sie hier sind, also seien Sie immer so leise wie möglich.
Und dann setzt sich Władysław Spielmann an das Klavier in der Wohnung. Die Musik erklingt im Film, aber die Hände des Pianisten imitieren nur das Spiel auf den Tasten. Seien Sie so leise wie möglich. Das Klavier, die Musik von Chopin, die Kultur ist der am extremsten vorstellbare Kontrapunkt zur mörderischen Vernichtungsideologie und Praxis der Nazis und der geistige Rettungspunkt für Polanskis Pianisten.
Platz 1, das Piano von Jane Campion, 1993.
Neuseeland, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ada, die stumme Pianistin, und ihre Tochter kommen am Strand an. Das Meer, gigantische Wellen, davor am Strand das Piano. Natur und Kultur, das unbeherrschbare Wilde und das Musikinstrument, in der die Leidenschaften der Menschen ihren kultivierten Ausdruck finden, ohne dass diese Emotionen in ihrer ausbrechenden Wildheit je besiegbar wären.
Nein, nein, das kann heute nicht mit.
Es muss mit. Wir können das Piano nicht hier lassen.
Ada, Holly Hunter, ist zur Heirat hierher gekommen. Doch statt ihres Mannes, Sam Neill, wird sie bald Baines lieben, Harvey Keitel. Und mit dem Piano, seinen Tönen, mit den Melodien, die Ada spielt, mit den Tasten, den schwarzen und den weißen, findet die stumme Frau einen Weg, um mit dem Geliebten, aber auch mit ihrem tiefsten Inneren zu kommunizieren. Das Klavier als Medium für eine universelle Sprache, die der Musik und der Liebe.
Thank you for this honor. And to all the people who helped me along the road, you have a very interesting face. Good night.
Die ersten Oscars wurden bereits verliehen. Beim Governors Ball vergibt die Academy die Ehren-Oscars. Und dieses Jahr ging er auch, wie gerade gehört, an David Lynch. Und der bewunderte gleich das Interesting Face, also das interessante Gesicht dieser goldenen Figur. Wie immer mysteriös und sehr mehrdeutig bei ihm, wie alle seine Filme.
The Report ist einer der Filme, die von einem Streamingdienst gekauft wurden, aber zuvor noch ins Kino kommt. Am Donnerstag läuft The Report mit Adam Driver in der Hauptrolle bei uns in den Kinos an und dann Ende November kann man ihn bei Amazon Prime sehen. Es ist ein Thriller, der auf wahren Begebenheiten beruht. Er erzählt die Geschichte, wie der sogenannte Folterbericht entstand, der die umstrittenen Verhörmethoden der CIA in der Bush-Ära nach den Anschlägen vom 11. September 2001 untersuchte. Die US-Senatorin Dianne Feinstein, ab 2009 Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, beauftragt darin ihren Mitarbeiter Dan Jones mit den Recherchen.
Morgen, Dan.
Guten Morgen, Frau Senatorin.
Haben Sie gelesen, was heute in der New York Times steht?
Die CIA-Aufnahmen von Verhören von Al-Qaida-Häftlingen vernichtet.
Ich möchte, dass Sie genau herausfinden, was die haben und alles Wort für Wort lesen.
2014 kam der Bericht dann schließlich raus, tausende von Seiten lang. Und Susanne Burg ist bei mir im Studio. Scott Burns, der Regisseur, war ja eigentlich Drehbuchautor. Lange Zeit für Steven Soderbergh vor allem. Side Effects, die tödlichen Nebenwirkungen hat er da geschrieben. Oder eben auch den neuen Film Die Geldwäscherei. Jetzt also sein eigener Film. Hier hat er übrigens auch das Drehbuch geschrieben. Wie hat denn Scott Burns diesen trockenen Bericht in einen zweistündigen Spielfilm gepackt?
Ja, das ist wirklich nicht ganz banal, denn Jones hat 7 Jahre an diesem Bericht gearbeitet. Es muss wirklich eine sehr aufwendige und kleinteilige Puzzlearbeit gewesen sein. Dan Jones war vor ein paar Wochen zusammen mit dem Regisseur und den Darstellern in Toronto beim Filmfestival und da hat er nochmal kurz die Dimension des Ganzen in Zahlen gepackt. Ich glaube, bei dem Film geht es wirklich um den Bericht selber, sagt er. Es ist ein 6.700 Seiten langes Geheimdokument mit 38.000 Fußnoten. Ich habe das Ganze dann nochmal so gut ich konnte zusammengefasst. Dabei sind 525 Seiten mit 2.700 Fußnoten und Schwärzungen herausgekommen. Und Scott Burns hat daraus ein Drehbuch gemacht, bei dem es um den Bericht geht und um den Kampf der Senatoren, diesen Teil der amerikanischen Geschichte publik zu machen. Soweit also Dan Jones, also eine ziemliche Herkulesaufgabe. Aber das Tolle ist, wie ernst und gewissenhaft Scott Burns vorgeht. Der Film macht gleich am Anfang klar, er hält sich nicht mit Nebenschauplätzen wie Beziehungen auf, die unter der Arbeit leiden. Dan Jones hat kein Privatleben im Film und wird es auch nicht haben. Es geht ganz alleine um diesen Prozess des Aufarbeitens.
Ein Mann, der auf Akten starrt, das könnte so der Untertitel des Films sein. Ich habe am Anfang gesagt, The Report ist ja, wenn man schon nach Genre-Regeln gucken möchte, ein Thriller, aber eben keiner, wo es eine Verfolgungsjagd gibt oder spektakuläre Action-Szenen. Wie inszeniert denn Scott Burns seinen Thriller?
Ich würde sagen, es ist ein Recherche-Thriller, aber im besten Sinne. Es sind selten so spannend die Komplexitäten einer solchen Recherche im Film dargelegt worden, finde ich. Also, es beginnt, Dan Jones übernimmt den Job, Präsident Obama ist an der Macht. Dan Jones bekommt ein Büro im Keller zugewiesen, ohne Internetzugang und Drucker. Alles ist im Film so in kaltes Licht gehüllt. Zusammen mit ein paar Mitarbeitern beginnt er zu recherchieren, was die CIA nach 2001 gemacht hat, wie sie dieses Programm für, wie sie es nannte, erweiterte Verhörmethoden, was nichts anderes heißt als Folter, auf den Weg gebracht hat. Er findet heraus, dass die CIA 2 Psychologen angeheuert hat, die keine Erfahrung mit Verhören hatten, die 8 Millionen US-Dollar bekamen, um Verhörmethoden zu entwickeln wie Waterboarding, Schlafentzug, Demütigungsschläge oder stundenlange laute Heavy-Metal-Musik, um Geständnisse aus vermeintlichen Terroristen zu erpressen. Immer wieder und immer wieder wurde dann gefoltert, exzessiv, wie in einer Szene herauskommt, nämlich als Dan Jones mal wieder seiner Chefin berichtet, der Senatorin Dianne Feinstein, im Film gespielt von Annette Bening.
Nachdem er 183 Mal mit Waterboarding gefoltert wurde, alles, was er ihnen gegeben hat, war entweder gelogen oder etwas, was sie längst gewusst hat.
Wenn etwas angeblich so gut funktioniert, warum ist es dann nötig, es 183 Mal durchzuführen?
Diese Frage werden sich hoffentlich viele stellen, wenn der Bericht erscheint.
Und im Film ist es so, denn Jones Büro wird immer voller mit Akten und gelben Zetteln an der Wand. Dieses Büro wird immer mehr sinnbildlich für sein Gehirn. Er gräbt sich ein und wir graben uns mit ihm zusammen ein. Daraus bezieht der Film seine Spannung und natürlich auch aus der Spannung zu den Kräften, die dagegen arbeiten, vorrangig eben die CIA.
Jetzt muss Scott Burns das ja natürlich noch erzählerisch aufarbeiten. Das macht er auch mit Rückblenden. Das ist eine sehr komplexe Struktur. Der Film kommt erst so echt nüchtern daher, so bürokratisch müsste man ja fast schon sagen. Aber dann gibt es ja auch Rückblenden zu auch den Folterszenen. Aber auch die sind jetzt nicht übermäßig dramatisiert und haben eigentlich keine Schockmomente.
Ja, ich finde, sie sind schonungslos und brutal. Man sieht nackte Männer auf Betonböden, denen gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf Wasser eingeflößt wird. Aber das wird wird, wie du schon sagst, nie überdramatisiert, sondern eigentlich immer, um zu zeigen, welche Dimension diese Foltermethoden hatten und warum Dan Jones und seine Kollegen es für notwendig erachtet haben, die CIA zur Rechenschaft zu ziehen. Und abgesehen von den rechtlichen und ethischen Fragen, die Folter mit sich bringen, stellt der Film auch ganz grundsätzlich die Sinnhaftigkeit von Folter in Frage. Adam Driver, der ja Dan Jones spielt, sagt dazu: Für mich war es am schockierendsten, sagt er, dass die CIA überhaupt diesen Schritt hin zur Folter unternommen hat, wo es doch schon seit langer Zeit die Erkenntnisse gab, dass Folter keine Geständnisse hervorbringen. Es ist so, als würde jemand sagen, lass uns Autos mit Reifen aus Würfeln bauen und alle machen mit, auch wenn jeder weiß, dass das sinnlos ist. Der Film hat dann auch zwei kleine Seitenhiebe gegen Kathryn Bigelows Film Zero Dark Thirty und gegen die Serie 24 mit Jack Bauer als Weltenretter, die ja beide dem CIA und letztlich auch dem Regierungsmythos aufgesessen haben, dass Folter etwas bringt und wichtig sei, um die Nation vor gefährlichen terroristischen Anschlägen zu retten.
All diese Vorgänge, die der Film schildert, spielen ja noch unter der Präsidentschaft von George W. Bush. Der Film hätte daher auch durchaus so eine Art, ja, linksliberale Moralpredigt werden können, gerade weil wir wissen, dass Hollywood ja durchaus eher linksliberal ist. Ist es letztendlich aber doch nicht geworden. Und bevor du antwortest, wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, wo im Weißen Haus jemand anderer sitzt, der jetzt gerade auch einen Untersuchungsausschuss am Hals hat, ne?
Ja, der Untersuchungsausschuss wird ja während der Obama-Ära ins Leben gerufen. John Hamm spielt Dennis McDonough, den außenpolitischen Berater der US-Regierung unter Obama. Er macht im Film keine gute Figur, denn das Weiße Haus will die Vorgänge unter den Teppich kehren. Obama hat sich Überparteilichkeit auf die Fahnen geschrieben und da passt es eben nicht, der alten Bush-Regierung an den Karren zu fahren. Also der Film spricht damit nicht Parteipolitik an, sondern eher größere Fragen, ja, fast des ethischen und moralischen Selbstverständnisses einer Nation. Wie geht man um, wenn einer Nation Unrecht passiert? Begibt man sich auf das Niveau derer, die einem Unrecht angetan haben? Oder nimmt man die Verfassung und die Gesetze ernst? Und selbst dann, wenn ein Geheimdienst oder Regierung Unrecht begangen haben, wie geht das politische System damit um? Und The Report zeigt eben die Möglichkeiten und Schwierigkeiten im US-amerikanischen Polizsystem, solche Vorgänge aufzuarbeiten. Regisseur Scott Burns hat das Ganze im Gespräch auch in diesen größeren Zusammenhang gestellt. Als es noch relativ am Anfang darum ging, dass die CIA die Folteraufnahmen zerstört hat, sagt Burns, da hat der Senatsausschuss 11-1 dafür votiert, weiterzumachen mit den Untersuchungen. Heute gibt es wohl nichts, bei dem das Ergebnis ein 11-1-Votum hervorbringen würde. Der politische Apparat ist gelähmt, nichts bewegt sich. Ich will die Menschen daran erinnern, dass es eine Zeit gab, in der Politiker ein Problem über ihre Parteizugehörigkeit gestellt haben und an einer Lösung interessiert waren. Das hat Scott Burns im September gesagt. Seitdem hat sich so ein bisschen was getan, glaube ich, denn das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hat ja so ein bisschen an Momentum aufgenommen. Aber die Frage ist natürlich nach wie vor, wie viele Politiker werden ein Problem über die Parteizugehörigkeit stellen? Alleine in dieser Hinsicht ist The Report schon ein außerordentlich spannender Film. Und unterscheidet sich auch von den vielen Filmen, die in letzter Zeit immer wieder herauskamen und auch noch kommen, bei denen es um Whistleblower geht. Official Secret ist ein solcher Film, der in 2 Wochen ins Kino kommt. In The Report gibt es eine Szene, in der sich Dan Jones mit einem Reporter der New York Times trifft und überlegt, ihm den Bericht zu geben. Aber er entscheidet sich dagegen. Es ist eine Entscheidung für das politische System und nimmt damit auch das ganze politische System mit in die Pflicht, statt die Diskussion bei Whistleblowern darum kreisen zu lassen, ob der Einzelne nun ein Held ist oder ein Verräter. Also von der dramatischen Narration her ist The Report viel spannender und viel komplexer als so ein klassischer Whistleblower-Film.
The Report, politisch spannend ab Donnerstag in den Kinos und dann ab Ende November bei Amazon Prime.
This is going to be a new era for the morning show.
Und so klingt The Morning Show, ein Serienangebot des neuen Streamingdienstes Apple Plus, den man seit gestern auch in Deutschland benutzen kann, für monatlich knapp 5 €. Und Über das derzeit zur Verfügung stehende Angebot von Apple Plus sagt unser Silicon Valley-Korrespondent Markus Schuler.
Schaut man sich das Angebot zum Start an, dann ist es natürlich schon super dünn. 9 Produktionen gibt es da zu sehen, 8 Serien oder Filme und eine Doku. Das alles hat sich Apple unglaubliche 6 Milliarden Dollar kosten lassen. Zum Vergleich, Netflix gibt geschätzte 12 Milliarden Dollar im Jahr aus. Netflix bringt 3-mal so viele Produktionen heraus, und zwar im Monat.
Also, trotz immer größer werdender Konkurrenz bleibt Netflix weiterhin der Platzhirsch unter den Streamingdienstanbietern. Auch bei uns. Seit gestern zeigt Netflix zum Beispiel bei uns die 4. deutsche Eigenproduktion Wir sind die Welle, basierend auf dem Kinofilm Die Welle von Dennis Gansel. Der Regisseur ist auch diesmal wieder dabei, aber in einer anderen Funktion als Showrunner. Und auch die Ausgangslage des Kinofilms wurde der aktuellen politischen Lage in Deutschland angepasst. Jörg Taschmann hat sich die 6-teilige Serie für uns angesehen.
Wie weit würdest du gehen? Was würdest du riskieren? Für deine Ideale? Deine Freunde? Für die Liebe? Für unsere Zukunft?
Sie sind jung und Schüler auf einem humanistischen Gymnasium in einer kleinen deutschen Industriestadt. Das Stadtbild ist geprägt von Plakaten für die deutschnationale Partei NFD. Auch auf der Schule sind rechte Parolen beliebt. Außenseiter wie Hagen, der auf einem Ökohof zu Hause ist, oder die bei ihrem Opa lebende Sasi werden ebenso gemobbt wie der aus dem Libanon kommende Raim. Nur die aus einem gut betuchten Elternhaus stammende Lea gehört nicht zu diesen Außenseitern. Aber als plötzlich mit Tristan ein Neuer in die Klasse kommt, der ein St. Pauli-T-Shirt trägt, politisch links steht und ebenso entspannt wie hartnäckig den politisch rechts stehenden Jugendlichen Paroli bietet, formt er zusammen mit Hagen, Sasi, Raim und Lea eine neue Clique, die sich euphorisch die Welle nennt. Vor allem Lea bleibt zunächst skeptisch, ist aber ebenso von Tristan beeindruckt.
Was du neulich in der Papierfabrik gesagt hast, Naivität ist das Einzige, womit man die Arschlöcher schlagen kann. Glaubst du wirklich daran?
Sonst hätte ich nicht gesagt, oder?
Aber eine Scheibe einzuwerfen ändert nichts.
Es kommt drauf an, wessen Scheibe.
Mit einem geschickten Gespür für den Zeitgeist und für die in der Luft liegenden Themen, mit denen sich junge Leute heute verstärkt auseinandersetzen, ist es den Serienschöpfern um Dennis Gansel gelungen, den Kinofilm Die Welle nicht einfach nur zu kopieren. Diesmal geht es nicht mehr um die Verführbarkeit durch eine faschistoide Gruppendynamik. Dafür wird in einem Nebenstrang vor der Gefahr durch eine der AfD ähnelnden extremen Partei gewarnt. Gelungen ist dabei, wie diese NFD auf junge Männer setzt, bei denen die rassistischen und deutschtümlerischen Parolen verfangen. Der Parteiführer kippt dann schon eher in eine Karikatur, wobei der Plan der jungen Aktivisten, ihn satirisch zu entblößen, aufgeht und sehr unterhaltsam ist. Dennis Gansel fungierte diesmal auch nicht mehr als Regisseur, sondern als Executive Producer. Er erläutert, warum er den Fokus der Serie im Vergleich zum Kinofilm verschob.
Netflix rief mich an vor 2,5 Jahren und hat gesagt, wir würden gerne Serie mit dir machen. Was interessiert dich denn? Und dann habe ich gesagt, okay, ich fände es spannend, wenn wir den Themenbereich der Welle nochmal untersuchen. Ich möchte jetzt nicht den Kinofilm nochmal machen. Ich würde mich gerne nochmal beschäftigen mit, was beschäftigt denn die Jugendlichen heutzutage? Und dann sind wir in Schulen gegangen und wir wollten am Anfang tatsächlich nochmal so eine leichte Experimentstruktur haben. Und haben dann aber in der Unterhaltung mit vielen Schülern gemerkt, dass die Jugendlichen politischer waren. Eigentlich die Wende kam so ein bisschen mit der Wahl von Trump und viele Jugendliche das Gefühl hatten, wir haben es nicht mehr im Griff und dass sich dringend etwas ändern muss.
Für eine deutsche Mainstream-Produktion, und das ist jede von Netflix produzierte Serie schon aufgrund der enormen Reichweite, ist Wir sind die Welle erfrischend politisch. Hier werden die Probleme wie Fremdenhass, Profitgier und Klimawandel nicht nur brav abgehakt, sondern in den Aktionen der Welle-Mitglieder teilweise relativ komplex hinterfragt. Wie weit darf Protest gehen? Ab wann sind Worte allein nicht mehr genug? Welche Grenzen gibt es bei Happenings gegen eine Burgerkette oder einen SUV-Händler? Wann kippt Euphorie in Dogmatismus? Diese Welt der jungen Erwachsenen wird gut getroffen. Das beeindruckte auch Louise Beaufort, die Lea spielt.
Ich bin jetzt seit fast 3 Jahren vegan und am Anfang war es aus moralischen Gründen und jetzt auch sehr wegen Umweltgründen. Ich kann auch sagen, dass ich sehr viele Werte, die die Figur hat, auch mit der Figur teile. Und
wichtig und gut finde ich auch an der Serie, dass es wirklich alle möglichen Themenbereiche abdeckt. Also von Rassismus bis Sexismus, bis Tierschutz, bis Klimaschutz, bis Waffenhandel. So. Es deckt alles ab und ich finde es auch sehr wichtig, dass solche Geschichten erzählt werden, weil sie einfach auch eine erste Plattform dafür bieten für einen Austausch. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man eben sich darüber unterhält und auch Menschen dafür sensibilisiert.
Neben Louise Beaufort überzeugt vor allem der charismatische Ludwig Simon in der Hauptrolle des Tristan. Seine mitunter geheimnisvolle Figur ist die komplexeste der Serie. Nicht alle jugendlichen Charaktere sind aber gleich genau gezeichnet und getroffen. Bei der Elterngeneration hätte man sich ebenso mehr dramaturgische Sorgfalt gewünscht wie bei den überzeichneten, skrupellosen Konzernchefs oder einem der NFD nahestehenden Polizisten. Dennoch ist Wir sind die Welle wesentlich gelungener als andere deutsche Netflix-Produktionen. Für eine zweite Staffel gibt es gute Argumente, wenn man weiter so nah am Puls der Zeit bleibt. Dabei gibt es noch Luft nach oben, komplexe politische und aktuelle Entwicklungen noch vielschichtiger und warum nicht auch anarchistischer darzustellen.
Wir sind die Welle, besprochen von Jörg Taschmann. Seit gestern kann man die aus 6 Folgen bestehende Staffel auf Netflix streamen. Heute Abend geht die 62. Ausgabe des traditionsreichen Leipziger Dokumentarfilmfestivals zu Ende. Die aktuelle Ausgabe ist auch die letzte unter der Leitung von Lena Pasanen. Sie wird nächstes Jahr vom langjährigen Berlinale Forumsleiter Christoph der Hechte ersetzt. Für uns war Matthias Dell die letzten Tage in Leipzig und hat sich vor allem den deutschen Wettbewerb angesehen und stellt fest, dass dort vor allem die düstere deutsche Zeitgeschichte im Fokus stand.
Ja, aber jetzt stehst du da und sagst, oh, ist es gut, ich weiß es nicht. Ja, es ist okay, ja. Aber es wird nur noch besser, wenn man sagt, Pachau, da bin ich auch. Ja. Ne? Mhm. Ohne das ist schwierig.
Ja.
So gesehen war es wirklich schwierig im diesjährigen deutschen Wettbewerb von Doc Leipzig. Denn die wenigsten Filme der Auswahl kamen künstlerisch so konsequent daher wie Itay Maroms dichte wie leichthändige Beobachtung der Gesangsausbildung an Musikhochschulen. Resonance zeigt, ohne Kommentar und Interviews, wie Lehrerinnen und Schüler am richtigen Ton arbeiten. Und welche spezifische Sprache es braucht, um durch die Kommunikation zwischen zwei Menschen eine Stimme zu entwickeln. Seine Stimme gefunden hat der Regisseur Bernhard Salmann. Mit Hafeland präsentierte er den 4. und letzten Teil seiner eigenwilligen Fontane-Adaption. Die sind einfach, sehr langsam und entfalten manchmal auch eine meditative Wirkung.
Noch einiges Statistisches. Auch Zahlen haben eine gewisse Romantik. Wie viele Menschen erdrückt oder totgeschossen wurden, hat zu allen Zeiten einen geheimnisvollen Zauber ausgeübt. An Interesse steht dem vielleicht am nächsten, wie viel gegessen worden ist.
Hafeland montiert Bilder und Texte. Auf der Tonspur Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg entlang eines Flusses, die von der Schauspielerin Judika Albrecht gelesen werden. Dazu lange Einstellungen aus dem heutigen Hafeland. Burgen, Bauten, Felder und immer wieder Gewässer. Die Verbindung zwischen Ton und Bild ist weiträumig und ausbalanciert. Es lässt sich nie wirklich sagen, ob die Aufnahmen dazu da sind, Fontane zuzuhören, oder ob die Literatur nur der Vorwand ist, zeitgenössische Landschaftsmalerei mit den Mitteln des Films zu betreiben.
In Volkshäusern, in Arbeitshäusern, in Jugendhäusern, in Gasthäusern und Schützenhäusern, in Schlössern und Burgen, in Arbeitersporthallen und Fabriken, entstanden im März 1933 nach der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat die ersten Lager.
Ein ähnliches Verfahren verwendet Uta Adamczewski in Zustand und Gelände, dem eindeutig interessantesten Beitrag im mauen deutschen Wettbewerb. Der Film spürt einem historisch kaum behandelten Kapitel der NS-Zeit nach. Den Lagern, die mitten in Dörfern und Städten unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung der Nazis errichtet worden waren, um Regimegegner, zumeist Kommunisten und Sozialdemokraten, einzusperren, auszubeuten, umzubringen.
Insgesamt ca. 200.000 im Jahr 1933. In Sachsen gab es die meisten Lager, weil das Land eine Hochburg der organisierten Arbeiterbewegung war.
Das Verhältnis zwischen den zurückhaltend verlesenen Dokumenten und den Ortserkundungen, die eine kluge Kamera unternimmt, ist zwingender und politischer als bei Salmans Fontane-Verfilmungen. Die Aufnahmen scheinen harmlos. Bilder von Straßen und Plätzen, von Menschen, die Wäsche liefern oder leere Mineralwasserkästen zum Einkauf mitnehmen. Diese Alltäglichkeit und die Tatsache, dass nicht gierig mit dem Finger auf die Terrorstätten gezeigt wird, macht das protokollierte Grauen umso erschütternder. Wenn etwa die Folterungen mitten in einer Stadt zu Anwohnerbeschwerden wegen nächtlichen Lärms führten.
Eine gewisse Änderung ermöglichte die Spende der nationalsozialistischen Frauenschaft von Reichenbach. Diese Frauen des Dritten Reiches haben ein dickes Federkissen gestiftet, etwa 50 cm im Quadrat. In dieses Kissen wurde das Gesicht des Opfers während der Folterung gepresst und so sein Schreien und Wimmern erstickt.
Zustand und Gelände zieht seine Archivarbeit aus der Frühzeit des NS-Terrors bis in die Gegenwart, durch das ritualisierte DDR-Gedenken hindurch zum geschichtspolitischen Revisionismus im wiedervereinigten Deutschland. Die Nazi-Verbrechen werden in der Helmut-Kohl-Ära verallgemeinert. Plötzlich ist von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft die Rede auf den Mahnmalen, die die DDR hinterlassen hat und die der Film immer wieder aufsucht. Am Ende landet Zustand und Gelände in Zwickau, beim NSU. Und schon deshalb ist es eigentlich skandalös, dass Aysun Bademsoys Film Spuren in einer Nebensektion des Festivals verschattet wurde. Denn Spuren erzählt dort weiter, wo Zustand und Gelände aufhört. Bei den Hinterbliebenen der NSU-Mordserie, denen auch der Münchner Prozess nicht die versprochene Aufklärung gebracht hat. Bademsoys ruhige, würdevolle und zumeist präzise Annäherung an die Opferfamilien, korrigierendes vage Bild, das Deutschland von seinen Migranten oder Deutschtürken hat, die zuerst der Taten verdächtigt wurden.
So, als wären wir es selbst gewesen, die unsere Dämonen mitgebracht hätten. Wir hätten sie aus der alten Heimat mit eingeschleppt, in unsere neue Heimat, die Bundesrepublik.
Matthias Dell über den deutschen Wettbewerb der 62. Ausgabe des Dokumentarfilmfestivals von Leipzig.
Die Kinogeschichte Kambodschas ist für die meisten von uns sicherlich noch eine Terra Incognita, doch einen Weg durch dieses unbekannte Land pflügt für uns seit Jahren der Dokumentarfilmer Riti Pan. Mit seinem Werk leistet er Erinnerungsarbeit und setzt sich mit den Schrecken und Folgen der Roten Khmer auseinander. Eine sehr persönliche Angelegenheit für den Regisseur, da auch seine Eltern und Verwandte in Arbeitslagern starben. Arbeit an der Erinnerung heißt eine Retrospektive des Regisseurs, die derzeit das Berliner Programmkino Arsenal veranstaltet. Ein guter Anlass, um das Werk von Riti Pan bekannter zu machen. Anke Lewicke hat sich mit den Filmen bereits auseinandergesetzt. Hallo.
Hallo Patrick.
Anke, im Grunde bekommen wir es ja hier mit einem Kino zu tun, das nach dem Ende dieses Terrorregimes wieder bei Null anfangen musste, aber auch was das Erzählen begeht.
Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass vor 1975 einfach Kambodscha eine sehr lebendige Filmkultur war. Es gab Geisterfilme, Horrorfilme, Singspiele. Und das Interessante ist, es wurde fast alles vernichtet von den Roten Khmer. Es bleibt also kaum noch Reste da, es sind vielleicht 3-4 Filme, haben überlebt, aber diese Schlager, die sind bei den jungen Leuten immer noch bekannt, weil sie so populär waren. Und die Roten Khmer haben ja überhaupt die ganze Kultur vernichtet. Jeder, der eine Brille getragen hat, war ja schon ein Intellektueller und wurde ermordet. Und mit den populärkulturellen Bildern ist natürlich auch was verschwunden, weil auch die erzählen natürlich unheimlich viel über ein Land. Und jetzt da setzt genau Riti Pan eigentlich wieder an. Er geht auf die Suche nach den verlorenen, gegangenen Bildern im allumfassenden Sinn. Also es ist so ein wiederkehrendes Motiv in seinen ganzen Filmen, dass man immer wieder Filmdosen nimmt. Aber natürlich geht es auch noch um die anderen Bilder. Vielleicht geht es aber ihm auch um die Bilder, die verdrängt werden mussten, weil die Erlebnisse so schrecklich waren, dass sie erstmal auch einfach man weiterleben musste, sich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen wollte, konnte. Und genau da setzt er ein und man könnte sagen, er leistet eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Trauerarbeit, weil er möchte mit seinen Bildern wieder Bewegung reinbringen in die Geschichte seines Landes. Er möchte die Leute natürlich auch konfrontieren, aber gleichzeitig natürlich auch auffangen, weil sie sich natürlich auch mit seiner Geschichte identifizieren können.
Welche visuelle Strategien benutzt denn Riti Pan für seine filmische Erinnerungs- oder Trauerarbeit?
Ja, also der Begriff Trauerarbeit ist natürlich, glaube ich, in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, weil Er selbst macht sich immer kenntlich als trauerndes Subjekt. Also er gibt seine eigene Geschichte immer mit rein. Und vielleicht, das hört sich jetzt so ein bisschen paradox an, wenn ich das sage, auf schönste Weise hat er es gemacht in dem Film Das fehlende Bild. Aber es ist wirklich auch gleichzeitig ein sehr schöner Film. Er stellt seine Geschichte, seine Kindheit mit Tonpuppen nach, weil natürlich sind auch die ganzen Familienbilder, alles ist ja vernichtet worden, die Fotos. Und deshalb muss er es darstellen. Und dann sieht man eben erstmal, wie diese Tonpuppen gemacht wird. Also weil Erinnerung hat ja auch immer was Gemachtes. Und dann erinnert er sich zum Beispiel daran, wie schön es war, wenn sein Vater vorgelesen hat, wie bunt damals die Welt war. Und dann sind eben die roten Khmer gekommen und die Tonpuppen werden dann auch alle grau angemalt. Und das hat dann so einen kleinen Verfremdungseffekt, der aber viel erzählt. Und diese Bilder mischt er dann aber auch wieder mit Archivaufnahmen. Dann sieht man wieder das Reale. Und das Reale sieht man natürlich dadurch auch wieder anders, weil es mit einer persönlichen Geschichte verbunden wurde. Und er bringt sich immer wieder ein, also auch in mehreren seiner Dokumentarfilme sucht er auch Kriegsverbrecher auf und redet dann mit denen darüber, was sie gemacht haben. Da muss er natürlich immer einen Schritt auch zurücktreten von seiner Erinnerung, weil es ihm dann darauf ankommt, dass sie in ihren Erzählungen im Grunde ihre Taten selbst entblößen. Wenn sie ihre Gesten nochmal nachmachen, dann bekommt man eben auch den Mechanismus mit, bekommt auch mit, dass sie so ein Rädchen in einem großen Gerätewerk war. Also das ist schon ganz interessant, dieser sehr, sehr persönliche Ansatz.
Das Dokumentarische kommt ja bei deiner Beschreibung relativ stark heraus. Auch für seine Arbeit scheint das sehr prägend zu sein. Und dennoch, wie ist denn sein Verhältnis zur Fiktion? Arbeitet er mit ihr und wenn ja, wie?
Also er hat auch Spielfilme gedreht. Zum Beispiel hat er ein Buch, ein Roman von Marguerite Duras verfilmt, der in den 1930er Jahren spielt, während der indochinischen Kolonialherrschaft. Da spielt Isabelle Huppert eben eine Kolonialfrau, die versucht, ihre Reisfelder von dem Meerwasser zu reinigen, die einen Seewall aufstellen will. Und da kriegt man einfach mit, wie schön dieses Land ist. Das ist ihm auch immer wieder wichtig. Aber auch schon die Gewalt der Kolonialherrschaft. Und diese Reisfelder tauchen eben auch immer wieder in seinen dokumentarischen oder späteren Spielfilmen auf. Er hat auch einen Film gedreht, 1998, Die Liebe nach dem Krieg. Und natürlich, der spielt dann in Pompeii. Man sieht noch diese ganzen Spuren. Und gleichzeitig, wenn einem alles abhanden gekommen ist, die Familie, die eigene Geschichte, sind einem auch die Gefühle abhanden gekommen. Und von der Unmöglichkeit der Liebe erzählt er da. Und auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist jemand wie Ritipan auch immer klar, dass Erinnerung ja auch Fiktion schafft. Und das thematisiert er auch immer wieder in seinen Filmen, dass natürlich zu seiner Erinnerungsarbeit auch immer ein Stück Verdichtung, Verfremdung gehört, dass sich was verschiebt. Und das ist in seinem Film immer auch präsent.
Jetzt ist er natürlich der bekannteste Vertreter des kambodschanischen Kinos und als solcher ist er nicht nur Filmemacher, sondern er hat auch ein Filmcenter in Phnom Penh aufgemacht. Was findet dort genau statt?
Ja, tatsächlich war ich mal da. Das heißt Popfana nach einem 17-jährigen Mädchen, was umgebracht wurde. Und das ist wirklich ein unheimlich schöner, heller Ort. Einmal gibt es eine fantastische Filmbibliothek. Dann ist es aber auch ein Archiv von allen Ton-, Bild- und Filmaufnahmen, die noch aus Kambodscha erhalten sind. Also du kannst zum Beispiel einen frühen Film von den Brüdern Lumière da sehen, die mal nach Angkor Wat gereist sind. Sagt natürlich auch viel aus, dieser französische Blick. Aber du kriegst auch, wenn du dann Aufnahmen vor dem Krieg von Phnom Penh nimmst, einfach mit, dass diese Stadt im Grunde im Aufbruch zur Moderne war, dass es total moderne Gebäude war. Also ich kann nur jedem empfehlen, auch wenn wir hier in einem Filmmagazin sind, wer mal da hinfährt, sollte unbedingt eine Architekturtour machen. Das ist unglaublich, weil in diesen modernen Gebäuden wirklich auch ein Aufbruch drinsteckt. Und das kriegt man natürlich über die Bilder auch mit. Aber was ihm auch wichtig ist, er bildet Studenten aus und diese Studenten sollen dann aber auch direkt wieder den Alltag festhalten. Also es gibt dann so kleinere Dokumentationen über, was bedeutet es, auf Reisfeldern zu arbeiten? Was kann man mit Bambus alles machen? Wie werden rote Ameisen gesammelt, die dann ja zum Verzehr bestimmt sind? Also man kriegt wirklich einen guten Einblick und teilweise sind diese Filme auch auf der Online-Seite von dem Bob-Fahner-Institut abrufbar.
Arbeit an der Erinnerung, so der Titel der Ritipan-Retrospektive im Berliner Arsenal. Anke Lewicke stellte den kambodschanischen Regisseur und sein Werk vor. Vielen Dank.
Tschüss.
blicken wir am Ende der Sendung auf weitere Kino-Neustarts der kommenden Woche. Darin dann unter anderem Gérard Depardieu, der einem Einwandererkind hilft, ein paar Zombies, die die Vereinigten Staaten bevölkern, und ein Liebesbriefwechsel von Leonard Cohen.
Bangladesch 2011. Der 8-jährige Fahim muss mit seinem regimekritischen Vater das Land verlassen. Nach langer Reise landen sie in einem Flüchtlingsheim in Paris. Der französische Spielfilm Das Wunder von Marseille ist nach der wahren Geschichte des Schach-Jugendweltmeisters Fahim Mohamed erzählt. In Paris bringt der Vater Fahim zu einem Schachclub, wo der wuchtige Sylvain, gespielt von Gérard Depardieu, Vorstadtjugendliche trainiert.
Nun mach, du Eierkopf.
Aber ein Ei hat keinen Kopf.
Sylvain ist miesepetrig, erkennt aber Fahims Begabung. Regisseur Pierre-François Martin Laval erzählt Fahims Weg zum Schachweltmeister vor dem Hintergrund einer dramatischen Flüchtlingssituation.
Sie befinden sich illegal in Frankreich, Monsieur. Sie müssen unser Land sofort verlassen.
Diese existenzielle Bedrohung schildert der Film nüchtern und fast beiläufig. Fahim bekommt von der drohenden Abschiebung seines Vaters lange nichts mit. Er muss sich stattdessen mit rassistischen Schachkonkurrenten rumärgern. Dem Film gelingen realistische Alltagsbetrachtungen über die Schwierigkeiten, in einem fremden Land anzukommen. Allerdings bleibt vieles wie Fahims Beziehung zu seinem Vater nur angerissen, so als wollte Martin Laval seine Figuren nicht entblößen. Das macht den Film erfreulich und sentimental, aber hält das Innenleben seiner Helden zu sehr auf Distanz, um wirklich zu berühren.
Wir haben die letzten paar Jahre nur deshalb überlebt, weil wir unsere blutdürstigen Feinde besser kennen als uns selbst.
Vor 10 Jahren war eine Zombie-Epidemie ausgebrochen, die nur wenige Menschen überlebten. 4 von ihnen, Columbus, Tallahassee und die beiden Schwestern, Wichita und Little Rock, fanden sich zusammen.
Wir waren eine Familie, eine gestörte, klar, aber welche Familie ist das nicht?
Die amerikanische Zombie-Komödie Zombieland, doppelt hält besser, spielt 10 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils, der 2009 zum erfolgreichsten Zombie-Film aller Zeiten wurde. Wieder spielt Jesse Eisenberg den Nerd Columbus, der überlebt hat, weil er ein so kluger wie ängstlicher Außenseiter ist. Er kommt wie Zombie-Killer Tallahassee und die kriminellen Ausreißerschwestern in der neuen Welt viel besser zurecht als vorher. Die 4 genießen das Leben im leerstehenden Weißen Haus und schlachten ab und an Zombies ab. Doch als Columbus, Wichita, gespielt von Emma Stone, einen Heiratsantrag macht, kommen ihre alten Bindungsängste wieder hoch. Und dann taucht auch noch das hohle All-American Girl Madison auf.
Ich bin richtig gut im Überleben.
Sie lebt nur deshalb, weil Zombies Gehirne fressen und sie keins hat.
Regisseur Ruben Fleischer zeigt wieder aberwitzige Kämpfe mit herrlich doofen Zombies und einen irren Ritt durch Amerikas Popkultur von Graceland bis zur Hippie-Kommune. Aber der Reiz des ersten Teils, der die Utopie von Außenseitern erzählte, die sich selbst eine Familie in einer feindlichen Welt, also Amerika, erschaffen, verblasst hier. Die Gruppe ist nach 10 Jahren träge geworden. Erst ein neues Zombie-Massaker erinnert sie daran, was sie verbindet. Neues bietet Zombieland 2 nicht, außer der Botschaft, dass nur der gemeinsame Feind zusammenschweißt. Aber vielleicht ist der Film damit auch ein treffender popkultureller Kommentar zum gegenwärtigen Amerika.
Dearest Marianne, I'm just a little behind you.
2016 schrieb der Singer-Songwriter Leonard Cohen einen rührenden Abschiedsbrief an seine im Sterben liegende, frühere Geliebte und Muse Marianne Ihlen. Er schrieb, er folge bald nach und tatsächlich starb er nur wenige Monate später. Von der besonderen Beziehung der beiden erzählt der amerikanische Dokumentarfilm Marianne and Leonard, Words of Love. Cohen und die Norwegerin hatten sich 1960 auf der griechischen Insel Hydra kennen und lieben gelernt, damals ein drogenverhangener Künstlertreff. Cohen war damals ein erfolgloser Schriftsteller. Mit der Idylle, so eine Weggefährtin, sei es zu Ende gegangen, als Cohen Sänger werden wollte und nach New York ging. In den 70er Jahren zerbrach die Beziehung. Der Dokumentarfilmer Nick Broomfield, der zuletzt ein vielschichtiges Porträt über Whitney Houston gedreht hatte, bemüht sich, die Verbindung der beiden als inneren Lebensfaden darzustellen. Und das gibt dem Film etwas Zwanghaftes. Marianne erfährt man etwas eindimensional als zu kurz gekommene, Leonard Cohen als bindungsunfähiges Genie, das zu sehr die Frauen liebte. Sein künstlerischer Entwicklungsweg kommt dabei zu kurz und damit wird der Film weder Cohen noch seiner Muse gerecht.
Mit Christian Berns vorgespult sind Sie jetzt bestens vorbereitet auf die kommende Filmwoche. Wem das alles zu schnell ging, kann Vollbild nachhören in unserer Audiothek-App, zu finden im App Store Ihrer Wahl. Und nach den 16 Uhr Nachrichten schwärmen dann David Striso und Axel Ranisch über Verdis Requiem. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.